Herzlich willkommen und ein Maximum Metal zu Podcast Nummer 3. Mit mir, Chefredakteur Thorsten Zahn und
Sebastian Kessler aus der Metalhammer-Redaktion, der allen Zuhörern und dir, Zacke, frohe Weihnachten wünscht. 25.12., erster Weihnachtsfeiertag. Yeah! Und, was lag bei dir unterm Baum?
Perfektes Datum, ich betrunken, nein, perfektes Datum für eine neue Serie Podcast Maximum Metall. Was lag bei mir unterm Baum? Ja, was lag bei mir unterm Baum? Lass mich kurz überlegen. Für mich persönlich?
Ja.
Das war aber doch die persönliche Frage, die ich dir stellen wollte.
Das ist zu persönlich, oder?
Nein, das ist nein, das ist nicht, das ist wirklich persönlich. Ich frage lieber, ein Fernglas.
Huch. Um was zu beobachten? Till Lindemann im Amazonas. Nee, da ist er, ich sehe ihn.
Nee, da bin ich ja so nah dran, da brauche ich kein Fernglas.
Ja, stimmt ja.
Alter, ein Flachwitz nach dem anderen. Fernglas, um, ganz ehrlich, um Vögel zu beobachten.
Ach was? Ja. Till Lindemann beim Vögeln? Nein.
Oh, ab 18. Oh. Gibt es das sowas nicht bei euch in der... Hauptstadt?
In Berlin gibt's nur Ratten.
Also das lag unterm Baum und was auch unterm Baum lag, was ich ganz toll fand, ein Star Wars T-Shirt, auf dem Star Trek steht.
Oh, Meta-Humor.
Genau, also unverständlich für alle Fans, also ich bin ja, genau, bist du mehr Star Wars oder bist du mehr Star Trek? Jetzt können wir ja die Frage mal klären.
Oh, ich finde es so gemein, dass man sich da entscheiden muss. Am Ende läuft es bei mir aber doch auf Star Wars hinaus. Ich finde Star Trek super, ich liebe die alten Filme, ich gucke auch die neue Serie Star Trek Discovery mit großer Begeisterung, die alten Serien natürlich auch, aber Star Wars hat mich doch immer noch mehr gepackt. Ich glaube, weil ich bei Star Trek doch nie ein groß genuger Nerd war, um tatsächlich bis in die tiefsten Tiefen des ganzen Serienkosmos durchzudringen. Das war bei Star Wars dann doch immer so ein bisschen einfacher. Cool. Und außerdem habe ich die Filme schon wahrscheinlich mit 3 Jahren, glaube ich, so auf VHS-Kassette bei meiner Oma immer gucken dürfen. Und darum hat mich das irgendwie so komplett geprägt. Darum bin ich, wenn ich mir entscheiden müsste, Team Star Wars, aber finde beides klasse.
Stimmt, du warst ja noch gar nicht geboren, als Star Wars rauskam.
Richtig.
Du warst ja nicht mehr geboren, als Rain in Blood rauskam.
Ja, das durfte ich auch nicht bei meiner Oma hören.
Achso, ich dachte, das wäre die Scheibe deiner Oma gewesen. Aber meine Frage zurück wäre gewesen, was hast du dir denn selbst zu Weihnachten geschenkt?
Was ich mir selbst geschenkt habe? Ich habe mir Zeit mit meiner Familie geschenkt, die man ja das ganze Jahr über nicht so richtig gesehen hat. Und die Tage und Wochen vorher in extreme Selbstisolation begeben, um das möglich machen zu können. Und das war so ein bisschen mein Geschenk. Für mich selbst.
Und das war aber jetzt.
Wer das zählt.
Das war aber schön heimlich und auch irgendwas Materialistisches. Also irgendein Motorhead-Schnaps, ein Lindemann-Dildo oder sonst was?
Ich selber habe mir derlei nicht geschenkt. Materialistische Sachen lasse ich mir schenken.
Das ist ja, also ja, schön.
Ja, schenkst du dir selber Dinge zu Weihnachten?
Ja, natürlich.
Ich dachte, Weihnachten schenkt man anderen Leuten Dinge und lässt sich beschenken.
Ja, aber ich weiß nicht, ich überlege dann immer, was könnte ich noch gebrauchen, was habe ich schon ewig nicht mehr, was und so weiter. Also ja, ich suche dann immer so ein bisschen rum und irgendwas finde ich immer. Also schönes Vinyl in Farbe kann man sich immer schenken, obwohl diese Farbkultur, also die Colored Vinyl Farbkultur ist mittlerweile so ein bisschen anstrengend. Mag ich ja ganz gerne eigentlich, aber es ist so anstrengend, weil es von, willst du eine Band komplett sammeln, müssen wir einen eigenen Podcast drüber machen, willst du eine Band komplett sammeln, wirst du niemals glücklich werden. Boah. Oder ein schönes Merchandise-Tool oder ein paar neue Sneaker wären auch gut, so, aber, ja, also ich gebe so ein paar Lieblings-Sneaker von mir, die kaufe ich mir in allen möglichen Farben. Und da hätte
ich... Tatsächlich, bist du Turnschuhsammler? Das wusste ich nicht.
Nee, ich bin kein Sammler.
Ich schockiert.
Also im Gegensatz zu Iron Ants bin ich ja kein Sammler, sondern ich trage die, bis sie ausgelatscht sind, dann schmeiße ich sie in die Altkleider oder in den Müll.
Ach so, ja gut. Ja, gut.
So wie sich das gehört. Ja,
das ist richtig. Schuhe sind Verbrauchsmaterial. Ja, Mittel zum Zweck, damit die Füße nicht so wehtun, wenn man draußen läuft.
Was hättest du mir denn geschenkt, wenn du gemusst hättest?
Was hätte ich dir geschenkt? Warte. Diese Orange.
Ich hätte dir eine Mund-Nasenschutzmaske von Metal Hammer geschenkt.
Das ist nett, da habe ich auch noch keine. Ich war ja jetzt vor Weihnachten leider nicht mehr in der Redaktion, um mir welche zu grabben.
Du wolltest ja nicht.
Freue ich mich darauf, dass das Virus mutiert ist und ich auch nächstes Jahr noch was von den Masken haben kann.
Du wolltest ja noch nicht mal, dass ich dir in die Selbstisolation eine Maske schicke. Hinterher hat da jemand drauf rumgetastet auf der super Polyethylenverpackung und würde das Covid-19 neu mutierbare Virus aus UK durch das Paket in deine Selbstisolation bringen.
Wir haben die hoffentlich nicht in UK hergestellt, oder?
Nee,
China.
Das kann ich jetzt nicht so laut sagen, wo die hergestellt haben. Aber in Deutschland haben die hergestellt, sogar.
Ja, dann.
Ja, made in Germany. Germany!
Da ist alles
Hygiene. Entschuldigt immer diese etwas leicht irrlastigen Zwischenrufe, aber wo wir beim Thema sind, unser Lieblingsthema der Woche, des Monats, aller zwei Wochen, ist doch das Thema Till Lindemann. Wie findest du den Song?
Exakt. Nachdem ich mich in der letzten Folge unseres Podcasts so positiv geäußert habe, darauf gefreut habe, so dachte so, yeah, cool, 50er-Jahre-Schlager, passt so super zu Lindemann. Ich finde ihn jetzt so okay, leider nur. Ich finde ihn einfach nicht provokant und knallig genug. Es ist tatsächlich so David Garrett, der ein bisschen vor sich hin fiedelt, Till, der sein 20er-Jahre-Schlager ist, es glaube ich, nicht 50er. Ja. Das klingt auch passend und klingt nett, aber es wäre so eine B-Seite oder es wäre auf einem Solo-Album irgendwie auch so mit da und man würde sich drüber freuen und fände es nett, dass das da ist, aber das ist jetzt nicht so der Knaller-Track, den ich mir erhofft habe, gerade wenn ich irgendwie so 2 Jahre zurückdenke, als Mathematik wie aus dem Nichts kam, wie ich den Song gefeiert habe, da ist das jetzt so, ja, kann man anbieten, kann man unter dem Weihnachtsbaum hören, aber kickt mich jetzt nicht.
Du solltest keine Erwartung haben, weil die Erwartungen niemals erfüllt werden. Das ist nämlich, also ich habe auch, ich habe nichts erwartet und die Erwartungen sind erfüllt worden, weil es ist einfach ein bisschen zu viel, es ist schon ein bisschen mehr Kunst als Song, finde ich, das Gesamtding. Und ich muss ja auch wenn das ein bisschen respektlos rüberkam, David Garrett gegenüber, muss ich ja auch, das möchte ich alles an dieser Stelle nochmal zurücknehmen, weil es war nämlich gar nicht negativ gemeint, sondern wir wollen ja ein bisschen witzig sein. Und das ist, also ich finde schon, dass diese beiden VIP-Promis, Musiker da eine ganz schöne, völlig unkommerzielle Kombination hingelegt haben. Das ist wie so ein schönes Gemälde, was sie gemeinsam geschaffen haben. Und das ist halt nichts für den gemeinen Lindemann und auch nichts für den gemeinen Rammstein-Fan, sag ich mal. Also, ja, es ist so ein bisschen wie ein Gedicht von Till mit dem Gastspiel von David Garrett oder umgekehrt. Ein Violinspiel von Garrett mit dem Gedicht, wie auch immer, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und damit ist das Ergebnis halt so ganz nett, aber ja, nichts, was.
Also für dich kein Höhepunkt, ich merke schon.
Für mich leider kein Höhepunkt, aber dafür gibt es ja auch den Till Lindemann Dildo für wie viel?
499 Euro.
Das hätte ich dir geschenkt. Das hätte ich dir geschenkt.
So viel Geld hättest du für mich investiert?
Nee, weil daran ist gescheitert.
Ja, das hätte Herrn
Toilette. Das hätte ich dir geschenkt, wenn ich das Geld gehabt hätte.
Also hätte Herrn Toilette, aber so ein. Ich muss auch sagen, also ein Holz, ich finde auch so ein Holzdildo, ich habe mir das ja auch angeschaut, wie die gefertigt werden und dann wie er drauf unterschreibt und so weiter. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das in irgendeine Körperöffnung stecken würde, weil das entwertet das Ganze dann oder bleibt der dann 499 Euro wert?
Ich glaube, du kannst ihn. Wahrscheinlich ist das dafür gemacht, dass du 2 Stück kaufst. Ein fürs Regal, ja, aber und so zur viele Werterhaltung gibt's ja nicht. Und einen zum Spaß.
Aber es gibt ja nur 50 Stück.
Es gibt nur 50 Stück?
Ja. Genau wie diese Rauchmänner, da gab es ja auch nur 50 Stück und die waren ja sofort ausverkauft.
Ja, dann sollte man sich gut überlegen, wo man ihn hinsteckt. Ob ins Regal oder an dunkle Ecken, wo keine Sonne scheint. er wird auf jeden Fall seinen Platz finden. Und
also ich glaube auch, dass das, ja, dass viele Fans das kaufen, weil es ist ja, naja, es ist ja schon...
Naja, nicht viele, 50.
Ja, es ist aber schon sehr persönlich, also ich finde, es ist schon halt auch sehr persönliches Stück, ne? Ich meine, dass der sowas herstellen, ja, das, lässt und das, ja, signiert und das Dr. Dick, so wie die Firma ja auch heißt, also das ist, naja, es ist schon sehr speziell, aber für Fans genau das Richtige.
Ich sag mal so, Gemeinsamkeit mit dem David Garrett Song, ich brauche beides nicht, der Dildo ist aber witziger.
Du kannst es dir eh nicht leisten, hast du doch gerade gesagt.
Das stimmt.
Jetzt frage ich dich umgekehrt, würdest du für 499 Euro eine Meshuggah-Box kaufen?
Sagen wir nein. Eine Metallica und oder Iron Maiden Box tatsächlich. Vielleicht noch eher, aber auch nach langem Überlegen.
Es gab doch diese S&M Box 2 mit so einer persönlichen Note für 2000 Dollar oder sowas, kann das sein? War sehr teuer.
Das ging mir vorbei.
War, glaube ich, Fanclub only. Es durften und war aber auch sofort ausverkauft.
Oh, krass. Krass. Für 500 Euro tatsächlich?
Nee, 2000 Dollar oder 2500 Dollar kostet die, glaube ich.
Ja. Dafür kann man sich 4 Lindemann-Dildos kaufen.
Wenn du sie bekommst.
Ja. Ja. Wenn man sie bekommt, ja. Passend dazu, First Arsch, die alte Band von Till Lindemann.
Genau.
Ist auch wieder da. Pass auf. Passend zum Dildo vielleicht.
Pass auf, habe ich ja online reingehört auch in den Krach. Und da habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich mir die Vinyle in den... Es gibt zwei verschiedene Farbausführungen, glaube ich, ob ich mir das kaufen soll. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja. Ich weiß nicht, ob schon ausverkauft ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das machen soll. Weil ich finde ja alles, was er irgendwie macht, also ich bin ja so, kann ich jetzt ja ruhig mal offiziell zugeben, ich bin ja auch Fan. Aber ich weiß nicht, ob ich das brauche.
Das ist aber für Fans und Sammler und gerade für alles von Lindemann-Sammler schon eine coole Sache, dass das wieder da ist.
Man kann nicht alles von Lindemann sammeln, weil es einfach zu viel ist. Ich lese jetzt mal vor, was denn... Wir haben ja einen Gewinner ermittelt für unsere Buchverlosung.
Yay.
Mhm. Ja, auch wenn Marlon das gar nicht gerne hört, dass wir das alles auflösen hier in der Sendung. Ich lese jetzt mal vor, was denn Bernhard Haller, nämlich unser Gewinner des signierten Buches, Amazoners, da komme ich gleich zu, gesagt hat auf die Frage, wie sich Till und wo sich Till und Joe Kelly kennengelernt haben. Also er sagte, Till Lindemann und Joe Kelly haben sich vor Jahren, es war genauer gesagt in Mitte der 90er, bei einer Preisverleihung kennengelernt. Es war, um es hier mal aufzuklären, die Bravo Otto Super Show. So hieß der Bravo Otto damals, genau. Till wollte eigentlich nur ein Autogramm für seine Tochter, That's Right, holen. Daraus wurde ein feuchtfröhlicher Abend und eine Männerfreundschaft. Feuchtfröhlicher Abend kann ich nicht bestätigen. Männerfreundschaft würde ich sagen, ja, nachdem sie schon diverse Reisen, die auch als Buchform erschienen sind, bestritten haben.
Zum Buch, sehr schön. Zum Buch an sich, Glückwunsch, Bernhard Haller.
Zum Buch an sich ist zu sagen, wir haben es verlost. Das Buch in der Form mit der Signatur liegt noch nicht vor, ist aber in the making, weil mein Freund Joey Kelly mir versprochen hat, persönlich es Santa Claus-mäßig zu bringen, in der Kutsche vorgefahren. Und dann werden wir es Bernhard Haller zeremonial übersenden. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr schön.
Frohe Weihnachten. Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Und genau. Und wehe, wir finden das auf eBay, Kleinanzeigen, eBay normal oder auf sonstigen Verkaufsbörsen. Dann kommen wir und bringen den Dildo mit. So, apropos Dildo, das ist die sexy Show heute. Du wolltest nochmal, glaube ich, referieren, wie man im Fränkischen diese komische isländische Band ausspricht.
Richtig, richtig. Kollege Gunnar Sauermann hat unseren Hilferuf gehört und unsere Soundcheck-Sieger der aktuellen Ausgabe, von denen wir nicht so genau wussten, wie man sie eigentlich ausspricht, uns erklärt. Fortit schreibt man sie. Man spricht es allerdings aus. In Lautschrift schrieb Gunnar Fortit. Vier wie die vier, also vor wie die vier, tief wie die Zähne.
Witzig. Ich würde jetzt einen sexistischen Witz machen, den unterlasse ich aber.
Vielen Dank, davon hatten wir heute
Noch keinen.
Hatten wir schon genug? Nein.
Nein, nein. Wir hatten noch keinen sexistischen Witz bis jetzt. Werden wir auch nicht an dieser Stelle anbringen.
Na gut.
Weil das wäre dann.
Weil Weihnachten ist.
Nee, das wäre dann eine neue Debatte, die wollen wir nicht starten. Das finden wir beide nicht.
Na gut. Dann freuen wir uns einfach, dass wir wissen, dass man es fortief ausspricht. Oder andersrum, fortief mit Betonung auf der ersten Silbe. Vielen Dank, Gunnar. Man lernt nie aus. Das ist vielleicht das Schönste in dem Podcast, dass man so viel dazu lernt.
Selbst du.
Auch als alter Mann, der ich bin. Mit meinen 137 Jahren.
Das heißt, ich als Metal Methusalem, ich lerne auch nie aus. Wobei ich auch nicht ausgelernt habe, ich konnte es auch erst gar nicht glauben, als ich die News gelesen habe, dass Tim Lambesis abgebrannt ist.
Ja, übel.
Also wer weiß, dass das letzte Album Shaped by Fire hieß und jetzt mitbekommen hat, dass der Gute einem Feuerunfall irgendwie zum Opfer fiel und sich die, wenn ich das richtig gesehen habe, die Arme verbrannt hat.
Ja, 25% seines Körpers hieß es. Oder 25% der Haut.
Genau. Es klang für mich so, wie als wäre der 1. April, aber es ist ja nicht der 1. April. Also ist es wirklich krass, dass ihm das passiert ist. Wir sind froh, dass er es überlebt hat und auch wie seine Postings irgendwie vorgeben, auch wohl ganz guter Dinge ist. Und hoffentlich bald wieder gesund
wird. Er hat versucht, den Daumen zu heben, ja.
Ja, das hast du schon mal gesehen, wie Verbrennungen auf Tattoos aussehen? Das wird ganz, ganz, ganz krass aussehen.
Bestimmt nicht so schön.
Nee, also die...
Ja, dass es krass aussieht, glaube ich, das ist aber dann sein kleinstes Problem. Gut, dass es überlebt hat, gut, dass nicht mehr passiert ist. Ich fragte mich, rund um diese Meldung gab es dann viele Kommentare, sowohl aus der Redaktion des Metal Hammer als auch der Leserschaft und auf Facebook, wie schadenfroh in Anführungszeichen darf man da sein. Tim Lambesis hat viel Scheiße gebaut in der Vergangenheit, das wissen wir. Er hat dafür gesessen, er hat es bereut, du hast ihn interviewt, du hast ihn persönlich kennengelernt, du meintest auch, es wirkte ehrlich, er wäre ein anderer Kerl, er hat irgendwie seine schlimme Vergangenheit hinter sich gelassen. Trotzdem schwebt das natürlich immer noch mit. Nicht jeder hat ihm verziehen, Leute sind nachtragend, vielleicht zu Recht, vielleicht nicht. Es gab einige schadenfrohe Kommentare, von wegen Anspielungen auf den Titel des letzten Albums, Shaped by Fire, das bietet sich da natürlich an. Auch die Frage, ob er sich vielleicht jemanden hätte engagieren sollen, der das Feuer für ihn anzündet.
Naja, also kurz mal unter uns. Also wer als erwachsener Mann nicht weiß, dass man kein Benzin oder was auch immer die Scheiße war, ins Feuer wirft, naja, also der muss halt mit den Folgen leben. Aber du kennst ja auch den Spruch, Schadenfreude ist die schönste Freude. Können wir einfach mal so stehen lassen, natürlich an dieser Stelle. Aber ist natürlich immer ungeil. Also man wünscht niemandem was Böses,
man wünscht Schlechtes, keinem, nein.
Dass sowas passiert. Und in dem Zusammenhang natürlich, er hätte es ja auch nicht vermelden müssen. Er hätte es nicht schreiben müssen, dass ihm das passiert ist. Und in zwei Jahren hätte man Verbrennung gesehen auf seinen Tattoos. Hätte er nicht machen müssen. Jetzt wissen es alle. Einige Leute machen sich lustig drüber. Einige Leute sind schadenfroh. Andere Leute bedauern es. Ich wünsche ihm gute Besserung.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut, dass nicht mehr passiert ist und dass er mit fast erhobenem Daumen noch in die Kamera lachen kann.
Mit erhobenem Gipsarm.
Aha. Das war, glaube ich, noch vor seiner ersten Hauttransplantation. Es stehen ja wahrscheinlich einige an, nachdem so viel. Man möchte es sich nicht vorstellen.
Es gibt ja.
Die Leute sitzen wahrscheinlich gerade.
Es gibt ja auch, das kann ich jetzt gar nicht erzählen, glaube ich, sonst ist es ab 18 hier, aber es gibt es nicht auch. Von wo kommt denn die Haut, wenn die so verpflanzt wird? Vom Rücken nach vorne auf die Arme oder?
Womöglich. Das Ding ist ja, dass die Haut ja tatsächlich ein ziemlich flexibles Organ ist. Man hat ja, glaube ich, mehr, als man unbedingt braucht. Es gibt bestimmt ein paar unauffällige Stellen, wahrscheinlich
also
am Rücken oder am
Po. Also ich habe definitiv zu viel, das kann ich dir gleich sagen. So ein paar Quadratmeter hängen da vorne runter.
Ich weiß es nicht. Muss das Eigenhaut sein? Nicht Augenhaut. Eigenhaut sein? Kann man die nachzüchten?
Ja, es gibt auch so künstliche Haut. Gibt es, glaube ich, auch. Aber Gefahr besteht ja immer, dass der Körper die abstößt, ne?
In der Tat. Es ist auf jeden Fall nicht schön, was einem da bevorsteht. Leute, passt also auf euch auf, schüttet kein Benzin auf den Grill, nicht auf den Weihnachtsbaum, vor allem nicht auf euch.
Passt auf Körper, abstoßende Haut auf, die euch begegnen könnte.
Und das. Lasst euch nicht von fremder Haut beißen.
Eklig.
Ja, Shaped by Fire. Andere Krankenhausgeschichte, auch nicht erfreulich.
Also Sharon Osbourne. Das ist jetzt so ein bisschen alte Männer-Talk. Ne? Es geht hier nicht so um Krankheiten.
Ja, von Dildos bis Krankheiten.
Sharon Osbourne, ja.
Sharon Osbourne hat sich zu Wort gemeldet. Sie hat sich mit Corona infiziert. Ungeil. Gerade ja, in dem Alter, gerade mit dem alten Mann im Hause, den sie auch noch hat. Ozzy soll aber sich bislang nicht angesteckt haben und tut es. Gott bewahre, Satan bewahre, hoffentlich auch nicht. Ich habe noch Tickets für die Tour, die schon wie oft verschoben wurde? Zweimal? Dreimal? Das soll man auf sich aufpassen.
Dreimal,
bitte.
Ich, ja, klar, ich meine, aber ganz ehrlich, beide Risikogruppe, das ist natürlich echt nicht ungefährlich, ne?
Gar nicht. Gerade in England, das neue mutierte Virus, ja, soll nur sich aufpassen.
War auch ein Thema unseres Personality Talks, der in dieser Sendung noch stattfindet. Corona.
Aha.
Kann ich später, soll ich das jetzt schon erzählen oder soll ich das?
Ach komm, hau raus.
Also, ich habe ja mit einem der bekanntesten deutschen Sänger gesprochen. Nein, nicht Till Lindemann, sondern einem der bekanntesten deutschen Sänger gesprochen, der vornehmlich auf Englisch singt, der in allen Ländern der Welt bekannt ist, der Millionen von Scheiben rausgebracht hat, der einen der bedeutendsten Songs der 90er geschrieben hat, zumindest für eine gewisse Zielgruppe, der mit diesem Song für den Frieden zwischen Ost und West beigetragen hat, der über 200 goldene Schallplatten im Keller liegen hat, der noch nie in Nordkorea gespielt hat, der gerne noch mal in Israel spielen würde, der Australien für sich neu entdeckt hat und der nächstes Jahr mit seiner Band, die aus Hannover kommt, ein neues Album rausbringen wird. Und zwar habe ich mit Klaus Meine, dem Sänger der Scorpions, gesprochen. Unter anderem natürlich auch übers Alter, über Corona, übers nächste Album, über die jetzige Zeit und darüber, dass die CIA, so die Theorie, so die Verschwörungstheorie, die CIA Wind of Change geschrieben hat. Ein spannendes...
Das hat sie gut gemacht. Wenn die CIA was macht, dann richtig.
Ein spannendes Gespräch, sage ich euch. Ein spannendes, offenes, ehrliches Gespräch mit einem immer kompetenten und sympathischen Gesprächspartner. Klaus Meine...
Dann passt er in unseren Podcast.
Bitte?
Dann passt er in unseren Podcast. Kompetent und sympathisch. Ach, so hätten wir ihn nennen sollen. Kacke. Kann man den noch umbenennen? Kompetent und sympathisch?
Nee, wir könnten
fest und flauschig, aber dick und lustig, kompetent und sympathisch?
Inkompetent und unsympathisch. Das wäre unser Podcast. Aber auf jeden Fall, spannendes Gespräch. Solltet ihr, wovon ich ausgehe, nach unserem Schwachsinn noch die Zeit haben zuzuhören, lasst euch das nicht entgehen.
Aber erst erzählen wir noch ein bisschen ein vom Pferd. Nicht mehr so lang, keine Sorge.
Doch.
Solange wir wollen. Die Leute sind hier gefangen. Sie können nicht weg. Lockdown, Feiertag, 25. Dezember, keiner kommt raus. Entsprechend ist aber auch nichts passiert in der Welt weiter. Und es gab auch keine neuen Alben, über die wir sprechen könnten. Darum, lass uns doch sprechen über das, was war. Über den schönen Jahresrockblick, den wir auch in der aktuellen Ausgabe haben. Und unsere Lieblingsalben des Jahres. Wir durften ja, wie immer, zum Ende des Jahres unsere Top 10 ins Heft reinschreiben und daraus das Album des Jahres berechnen lassen. Lass uns ein bisschen über unsere ganz persönlichen Lieblingsalben sprechen.
Ich weiß, wir haben ja beide eine Top 10.
Vielleicht nicht über alle 10.
Das wird Nein, aber wir haben ja eine Top 10. Wir könnten ja mal über so ein, zwei Überschneidungen sprechen. Zum Beispiel, du hast auf 1... Ja, du hast auf 1 die Heaven Shall Burn, die habe ich auf 7.
Ha. In der Tat. Warum so weit unten, frage ich dich. Hammer Album. Hammer Album.
Soll ich dir sagen, warum? Weil es sechs bessere Alben gab.
Darauf wäre ich aber nicht gekommen.
Ich weiß.
Ja, Hammer Album. Ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert. Ich habe dieses Jahr wirklich kein Album mehr gefeiert, was mich so an dem Album auch fasziniert ist, dass bei aller Brutalität es wird über 2 CDs, die es hat, nicht langweilig, weil sie bei aller Brutalität trotzdem so abwechslungsreich, filigran, mit coolen Melodien, mit immer coolen neuen Ideen daherkommen. Heaven Shall Burn ist echt eine Band, die sich immer noch von Album zu Album weiterentwickelt und auch wenn sie ihren Sound hat und klingt, wie sie klingt, immer wieder auch was Neues auf den Tisch bringt. Und dabei einfach gewaltig klingt und man ist vermisst, dass sie nicht live spielen durften dieses Jahr.
Aber jetzt mal unter uns, ist nicht jede Band, ja, die ein Album über zwei CDs streckt, wird es nicht, hat das nicht Längen meistens?
Meistens ja. In dem Fall fand ich es tatsächlich nicht. So, beide CDs haben ihr Auf und Ab, ihre Dynamik. Beide unterscheiden sich so ein bisschen. Das eine ist ein bisschen experimenteller als die andere CD.
Ich hab's auch gehört. Du musst es mir nicht erklären. Ich hab's auch gehört.
Du nicht, aber ich versuche auch dem Hörer, der vielleicht bisher noch nicht in den Genuss dieser CD kam, zu erklären, warum sie bei mir auf Platz 1 ist. Der Jahrescharts, der persönlichen.
Ja, Album fand ich auch, also für eine deutsche Band, muss man immer dazu sagen, fand ich auch super Album. Ich höre ja immer so den schönen Schweden-Klang mit raus, immer noch, was sie aber wirklich sehr, 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 sehr gut machen. Und also für, wie gesagt, also vorbildlich, vorreitend, etc. in ihrem Genre und ja, mittlerweile auch uneinholbar. Also wirklich sehr, sehr gutes Album. Für mich halt persönlich ein bisschen zu lang, die ganze Chose, aber weil ich mach's dann doch lieber kurz und knackig, aber völlig vertretbar. Und auch, allein wenn es in den Top 10 ist, ist es ja schon mal, sage ich mal, so hervorgehoben, das Album, dass man weiß, das hat man ja öfter gehört. Also man hadert ja immer, ich hadere ja am Ende des Jahres immer. Ich habe da so eine Liste von 35 Alben, wo ich immer, oh, was ist jetzt der Unterschied zu einer 1 zu 2? Muss ich da jetzt irgendwie eine Rangordnung und muss das jetzt die 5 werden? Ach, meinst du, ist jetzt Enslaved schlechter als Testament? Weiß ich nicht. Ich mag den Gesang. Oh, ist mir zu hart. Testament ist irgendwie eingängiger. Heaven Shall Burn ist härter und auch deutsch. Und Napalm Death, unangefochtene Heroes. Then Come Silence, so meine Neuentdeckung des Jahres, obwohl es sie schon seit Ewigkeiten gibt, fand ich ja total ergreifend. Ganz, also nicht richtig metallisch. Dann Carnation, die Mega-Bombe. Also alles wegrasiert, was geht. Also wirklich. Also ich sag mal so, wie Kettle Decapitation haben die mich auch total ergriffen. Klar, ein bisschen anders. Klingt das ein bisschen... Ja, eine Scheiß auf Six Feet Under, Carnation. Also, wenn man das vergleichen mag, wenn man die neue Six Feet Under gegenstellt zum Beispiel. Dann Green Carnation, sehr episch.
Das ist aber ein Kampf ohne Gegner auch, musst du aber dann auch sagen.
Was? Bei wem jetzt? Gar nicht mal. Also, was der Barnes...
Die neue Six Feet Under? Also, bitte.
Aber was der Barnes mal geleistet hat, ich meine, der kann ja was.
Ja, hat.
Ich frage mich die ganze Zeit, warum er nichts mehr kann.
Ich weiß es nicht. Zu viel geraucht, zu wenig geraucht, keine Ahnung. Aber das.
Und bei jedem Album, warte ich drauf, dass das jetzt wieder kann. Er kann es nicht.
Ich glaube, das Album war jetzt wieder ein bisschen weniger schlimm als die davor, aber trotzdem ist das so. Warum? Warum kann das nicht mehr? Was da passiert?
Ja, und dann war es zum Beispiel jetzt, um meine letzten beiden zu kommen, also High Spirits auf der 10 habe ich noch vergessen. Geil. Und dann auf meine ersten beiden, also Killer Be Killed, also Green Carnation war auf der 3, schön, episch, mag ich, sehr melodiös, eingängig, total emotional, fast zum Tränen gerührt. Und dann 1 gegen 2, da habe ich die ganze Zeit mit mir gehadert, so Killer Be Killed auf die 1, Killer Be Killed auf die 2, Tombs auf die 1, Tombs auf die 2, Tombs auf die 2, Tombs auf die 1. Ganz ehrlich, eigentlich finde ich beide Alben, so unterschiedlich wie sie sind, super. Killer Be Killed ist halt so ein bisschen... Also Tombs ist so ein bisschen düsterer und heftiger und krasser, unterstützenswerter, meiner Meinung nach auch. Und Killer Be Killed ist halt ja schon Metal Stars, so All-Star Group und wir hauen mal einen raus. Und das machen sie fast schon ein bisschen besser als ihre Hauptbands. Da bin ich ja schon ein bisschen beeindruckt und das hat mir so gut gefallen, dass ich das auf die 2 genommen habe. Und Tombs, in den letzten 10 Jahren einer meiner absoluten Lieblingsbands, auf die 1. Under Sullen Skies, Leute. Zieht's euch rein, wenn ihr sowas mögt.
Jetzt hast du doch deine ganze Top 10 runtergebetet.
Ja.
Jetzt müssen die Leute das Heft gar nicht mehr kaufen.
Edgy-Badgy.
Oh, aber ein bisschen was kann ich ja auch noch erzählen. Auf meiner 2, Primal 4, Metal Commando. Es gab dieses Jahr echt nicht viele klassische Metal-Alben. grundsätzlich gab es nicht viele und es gab wenige richtig, richtig gute. Primal Fear war auf jeden Fall eins und für mich das Beste. Die Band hat sich echt in den letzten Jahren auch nochmal total gesteigert, irgendwie nochmal den, keine Ahnung, zweiten, dritten Frühling angeläutet. Ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben. Vielleicht ist es Ralf Schepers, der mittlerweile altersbedingt noch ein bisschen mehr ganz anders, viel, viel beeindruckender, packender. Die Songs sind einfach klasse. Würde Judas Priest oben drüber stehen, hätte keiner gemerkt, sage ich mal.
Ja, das also ist nicht Judas Priest. Würde ich dir beipflichten. Ich finde auch, dass Ralles Stimme echt ein ordentliches Fund ist.
Ja, und Matt kann halt einfach Songs schreiben. Das haut er einfach aus dem Handgelenk.
Ja, Matt ist so... Also
und schwuppdiwupp.
Den müssen wir natürlich irgendwann auch als Gast einladen. Also Matt ist ja so...
Na klar, steht auf der Liste.
Ja, ja, mit einer der hart arbeitsten im Business. Also es ist schon krass, was der für ein Output hat. Also an Bands, klar, an Projekten, an Songs, an Alben. Und nebenbei geht er doch mit dem Hund Gassi. Das kann ich mir echt gar nicht vorstellen.
Rock Meets Classic, auch von und mit Matt Sinner, war eines der letzten Konzerte, das ich vor dem ersten Lockdown gesehen habe.
Ja, und auch nur Megastars dabei.
Ja, voll. Ja, ja, das ist krass, was er da aufzieht mittlerweile. Das ist echt ist
super geil.
Immer beeindruckend, immer spaßig. Ansonsten, im letzten Podcast hatten wir schon mal kurz Politik und Metal angesprochen. Das ist mir jetzt beim Blick in meine Top Ten auch wieder aufgefallen, dass da viele Bands drin sind, die sich politisch äußern. Angefangen bei Heaven Shall Burn auf der 1, Saltatio Mortis sind seit ein paar Alben ja auch, nehmen kein Blatt mehr vor den Mund und beziehen Stellung gegen rechts, für offene Grenzen, für Liebe, Freiheit, Brüderlichkeit, gegen Kapitalismus. Das ist auf dem neuen Album auch wieder sehr vordergründig. Caichon sind jetzt keine per se politische Band, aber haben auf dem Album auch so ein paar ein paar Spitzen.
Aber bei Collegian steht doch immer noch der Spaß im Vordergrund, oder?
Ja, klar, sicher. Ja, also. Spaß, aber auch die dunkle Poesie. Aber es bleibt auch ein Fuß in der Realität. Ein Bein in der Realität und die Hand. Ja, ja, du lachst.
Also ich habe hier also du kannst hier, wenn wir jetzt Quartett spielen, Napalm Death, Stach, fertig. Die politischste Band von allen.
Auf jeden Fall. Damit ist alles gesagt.
Ja. Nazi-Punks, fuck off, sage ich nur.
Exakt, so ist das. War mir auf jeden Fall aufgefallen, da wir das Thema letztens schon angesprochen hatten.
Aber ich habe noch eine Frage.
Politik und Metal und wie politisch wollen wir sein? Du hast eine Frage.
Ja, deine Eintagsfliege des Jahres. Warum Trivium? Trivium.
Warum Trivium?
Weil trivial, weil, oder?
Weil, wie auch schon die letzten ein oder zwei Trivium-Alben, ich es sehr gefeiert habe, als ich es gehört habe und klasse fand, es lief runter wie Öl. Dann war es aber vorbei und man hat es für den Soundcheck gehört, man hat ein Review vielleicht geschrieben. Und dann hatte ich aber kein Bedürfnis mehr, es jemals wieder aufzulegen, weil die Songs einfach durchgehend okay waren, aber dann doch zu generisch, zu glatt. Ich weiß es nicht. Es war wenig bis nichts, das hängen geblieben ist und das mich dann irgendwie längerfristig gepackt und emotionalisiert hat. Was jetzt vernichtender klingt, als es ist, weil es ist ein gutes Album, aber trotzdem hatte ich keinerlei Bedürfnis, es nochmal zu hören, nachdem es abgearbeitet war, sozusagen. Obwohl gut, aber dennoch. Leider eine Eintagsfliege. Es ist mir, glaube ich, zu sehr Metal-Malen nach Zahlen.
Ah.
Wahrscheinlich ist es das. Es ist alles richtig gut, aber es ist alles zu glatt.
Ja, so ging es mir mit Ozzy Osbourne. Also ich habe es gehört und vergessen, dass ich es gehört hatte.
Jetzt, wo du es sagst, das habe ich sogar bei der Eintagsfliege vergessen.
Ja, das ist, ja, genau.
Ja, da hat man sich gefreut, dass es da war und dass es gut war und dass Ozzy irgendwie noch kann und irgendwie auch mit neuen Ideen und coolen Kollaborationen am Start ist, ja, aber für mehr hat es dann nicht gereicht. Und ich glaube, ein Faktor, der da auch mit reinfällt, der irgendwie auf viele Alben dieses Jahr sich ausgewirkt hat, das sind halt auch Sachen, die man, glaube ich, live sehen möchte. Ja, definitiv. So, ich hatte auch, sei es bei Nightwish, sei es bei In Extremo, das sind beides Alben, die ich auch dann erstmal beiseite gelegt hatte und eine Zeit lang nicht mehr gehört hatte und fast vergessen hätte, dass sie da sind, weil einfach die Touren, die Festivals, die Live-Shows gefehlt haben und damit die Alben und die Songs nicht mit Leben gefüllt werden konnten, so wie sie es normalerweise werden. So, darum waren das Alben, die ich tatsächlich jetzt Ende des Jahres für die Jahrestop 10 auch nochmal neu entdeckt und schätzen gelernt habe, nachdem ich sie fast schon wieder verdrängt hatte.
Und wer weiß, ob das wann das jemals wieder der Fall sein wird. Das ich Alben
da,
mit Leben gefüllt.
Ich bin da positiv gestimmt.
Du bist positiv getestet.
Ich bin da zum Glück nicht bislang.
Und lass uns doch nochmal, also jetzt lass uns nochmal einen Satz zum Album des Jahres, also nicht unser Album des Jahres sagen, sondern zu Paradise, ja. Paradise Lost. Jetzt gar nicht in unserer beider, doch in deiner Top 10 auf Platz 9.
In deiner schon.
Ja, Schleimer. Und
Erfolgsfan.
Ja, genau. Also ich finde es ja, wenn ich was sagen darf zu Paradise Lost, ist so, ich finde es geil, dass sie den Weg, den sie, also sie gehen im Prinzip den Weg wieder zurück und bleiben erfolgreich. Die werden ja immer erfolgreicher, obwohl sie das machen, was sie immer am besten konnten. Dann haben sie eine Zeit lang natürlich nicht gemacht, weil sie irgendwie so zu viele Depeche Mode Platten gehört hatten, aber und das ist schon cool.
Das ist cool. Und gerade das jetzige Album, Obsidian, Album des Jahres bei uns eben geworden, ich finde, das vereint beide Welten so, wie es noch keines ihrer Alben bisher getan hat. Also das ist einerseits der Doom, der Trauer, der Growl-Faktor, aber dann auch der Deepish Mode-Faktor. Die geben sich auf diesem Album die Hand und bilden eine wunderbare Einheit mit echt starken Songs, mit emotionalen Momenten.
Und es ist noch ein Album, ja, was auch vor Corona entstanden ist, oder nicht? Schon, ne?
Das Album ist vor Corona entstanden, ja. Ich meine. Ja.
Gute Sache.
Das war ja, glaube ich, Anfang des Jahres, dass das rauskam. Auf jeden Fall gute Sache. Und damit ganz knapp Heaven Shall Burn mit Of Truth and Sacrifice geschlagen bei der Wahl zum Album des Jahres.
Ja.
Chapeau. Ja. Ja. Damit auf jeden Fall aber auch ein Konsensalbum.
Ja, voll.
Das findet Paradise Lost findet keiner scheiße. Einige finden es okay, andere finden es richtig gut. Und damit ist es die Band, auf die sich jeder einigen kann.
Ist das
ein schönes Album und ein düsteres Album, das halt auch zu diesem beknackten Jahr passt.
Ist das ein gutes Merkmal für eine Band, wenn sie eine Platte machen, auf die sich jeder einigen kann? Eigentlich ist das ein schlechtes Merkmal, oder?
Im Falle von Paradise Lost nicht, weil es trotzdem lebt und atmet und brodelt und emotionalisiert. Im Fall von Trivium, die da einen ähnlichen Weg gehen und auch Musik machen, auf die sich jeder einigen kann, aber auf eine Art und Weise, wo da nichts mehr hängen bleibt, weil es zu glatt.
Ich kann mich noch.
Und das klingt total gemein. Ich mag Trivium tatsächlich. Ich finde Matifi so cool. Ich sehe Trivium gerne live. Ich will die Band echt nicht mies machen. Aber es ist einfach ein bisschen glatt zuletzt geworden.
Na, jetzt sei doch nicht so langweilig, sei doch nicht so frei. Mach doch mal die Band fertig, so richtig, wie beschissen sie sind.
aber es sind sie doch gar nicht.
Ich kann mich noch an eine
beschissene Band muss ich mir noch eine raussuchen, warte.
Ich kann mich noch an eine Diskussion erinnern auf dem Wacken 2019. Da ging es um Trivium. Und zwar, ich meine, Trivium, wie lange sind die jetzt im Geschäft? 15 Jahre? 20, 15?
Locker, 20 fast wahrscheinlich.
Würde ich auch sagen, ne? Mhm. Und da wurde mir den halben Abend ins Ohr gesäuselt, auf welchem Vormarsch diese Band jetzt ist und er solo und überhaupt und tralala. Das ist die Band der Stunde, die Band der nächsten Stunde. Ich habe mir gedacht, lass mal die Kirche im Dorf, weil die Band ist gut und auch live gut, aber die wird niemals den Status von, also den Megastatus von einer Band wie Metallica, die sie vielleicht gerne wären, erreichen. Niemals nicht. Das werden sie nicht schaffen.
Wer schon? Das ist ja das große Problem.
Nächstes
Thema.
Keiner
jemals wird.
Das ist das Thema für 21. Welche Band wird jemals im Stadion spielen?
Das ist das Thema, das wir seit 10 Jahren haben. Wo sind die ganz großen Nachrücker? Ich meine, einige Bands sind richtig groß geworden in den letzten Jahren. Nimm Sabaton. Die haben sich auch echt eine richtig große Basis erarbeitet.
Ja, oder Amon.
Richtig groß mittlerweile. Trotzdem, oder Amon. Trotzdem, beide werden wahrscheinlich nicht Metallica und Iron Maiden werden.
Ja, also noch nicht mal.
Steht zu befürchten.
Noch nicht mal in.
Würde ich mir wünschen, würde ich Ihnen wünschen, aber ich sehe da schwarz.
Ja. Also ich glaube, es wird natürlich schwierig. Also es, welche Band, also Volbeat haben den Sprung geschafft, ist aber auch nicht 100% Metal. Die sind halt auch riesig geworden. So. Aber auch nicht in der ganzen Welt. Ja. Auch nicht in der ganzen Welt. Es ist ja zum Beispiel, egal wo Metallica spielen, es ist immer riesengroß. Egal wo Rammstein spielen, es ist immer riesengroß. Das selbst als deutsches Phänomen. Mhm. Egal wo Maiden spielen, es ist immer noch größer. Also,
oder die Scorpions, nicht zu vergessen.
Oder Kiss. Ja, die Scorpions sind auch, ja, es ist auch riesengroß. Weißt du? Aber bei welcher Band ist das schon so? Das ist schwierig. Muss ja auch nicht zwingend so sein, dass man immer solche mega, mega Bands hat, die eine mega Show machen. Also Ghost zum Beispiel, muss man sagen, die sind ja auch von der kleinen Kack-Club-Band in Karnevalsverkleidung zu einer mega geilen Showband, zu so einer theatralen Super-Showband irgendwie aufgestiegen, die man sich total gerne anschaut, weil man sich fühlt, als wäre man im, als wäre es ein Theaterstück. Sowas wie, sag doch mal hier, Mist, wie heißt denn das Theaterstück nochmal?
Na egal. Das Phantom der Oper.
Ach Quatsch. Nee, the Lion King. Räuber Hotzenplotz, genau.
Daran habe ich jetzt nicht gedacht, nein.
Warum denn nicht?
Weiß ich nicht.
Weil es zu gruselig ist, ich weiß.
Bestimmt. Wahrscheinlich fehlt, in Anführungszeichen, Ghost noch der super, super Hit, der im Formatradio läuft, der auf Antenne Bayern hoch und runter gespielt wird, der für den Thomas Gottschalk zurückkehrt und eine Wetten-Das-Sendung macht und die Band einlädt, damit sie den Song spielt. Sowas fehlt Ghost vielleicht noch. Also etwas, das wirklich über die Rockwelt hinaus nochmal geht und wirkt.
Sowas wie
diese ganz großen Bands halt alle haben.
Sowas wie Nothing Else Matters etc.
Exakt.
Ja, das kommt schon noch, glaube ich. Könnte ich mir gut vorstellen.
Die Daumen sind gedrückt.
Dass der Papa noch einen raushaut.
Die sind ja auch, man muss ja auch sagen, dass all diese Bands, die wir jetzt aufgezählt haben, zwar schon seit 15, 20, 25 Jahren dabei sind, diese riesen Bands, aber halt seit 30, 40 Jahren, da spielt man sich einfach halt nochmal einen ganz anderen Ruf. Ja. Lass nochmal 30 Jahre ins Land ziehen und dann können wir gucken, wo Sabaton, Amon Amarth und Ghost stehen.
Genau, wir reden ja auch die ganze Zeit über diese, sag ich mal, schon gesetzten Stars, die auch gut im Geschäft sind. Wir müssen demnächst mal ein bisschen mehr über Underground reden. Was hältst du davon?
Gute Idee. Anfang nächsten Jahres.
Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Weil dann kommt da gleich wieder...
Ich habe ein oder zwei Ideen.
Was? Was hast du?
Ich habe eine oder zwei Ideen.
Ja, dann kommt aber gleich die Underground-Polizei und sagt, Hände hoch. Festgenommen.
Das sowieso.
Aber die kommt ja immer.
Dann wehren wir uns mit Händen und Füßen. Wie Cobra Kai.
Cobra Kai.
Super Serie.
Da bin ich raus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, wir haben Themen für nächstes Jahr. Wer werden die neuen Headliner? Wer wird der Underground King? Wer wird sterben? Wer wird leben?
Das sind die großen Themen, die uns die nächsten Jahre begleiten werden wahrscheinlich, ja.
Wie ansteckend wird das Coronavirus noch werden? Und wie lange werden wir zu Hause sitzen und Schwachsinn labern?
Solange man uns lässt. Ich bin, um das vielleicht nochmal abzuschließen, jetzt kurz bevor Klaus Meine hier ins Studio kommt, er steht schon vor der Tür und klopft und scharrt nervös mit den Hufen, das nochmal abzuschließen. Als Vorausblick aufs neue Jahr. Ich möchte positiv ins neue Jahr gehen. Ich glaube, das wird. Ich glaube, es wird im Laufe des Sommers Konzerte in irgendeiner Form geben. Ich glaube, im Herbst wird sich die Lage beginnen zu normalisieren. Natürlich werden irgendwie die Touren aus 1,5 Jahren erst langsam nachgeholt werden müssen. Aber ich glaube, es wird im Laufe des Sommers und bis im Herbst eine gewisse neue, vielleicht noch mit gewissen Auflagen verbundene Normalität herrschen. Das möchte ich glauben.
Also ich glaube ja auch, also Positive Mental Attitude. Und in diesem Sinne wollen wir einfach mal schauen, was jetzt Klaus zu erzählen hat. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, international bekannt. Hunderte von goldenen Schallplatten im Keller liegen. Millionen von Schallplatten weltweit verkauft, in allen möglichen Ländern der Erde gespielt, nur noch nicht in Nordkorea. Seit über 50 Jahren unterwegs, die eine Hymne zur Verbesserung der Welt geschrieben. Sein Gepfeife kennt man auf der ganzen Welt. Heute im Gespräch mit mir Klaus Meine von den Scorpions aus Hannover. Hallo Klaus.
Hallo Thorsten.
Schön, dass du in der Show, schön, dass du in der Show bist. Cool. Dankeschön. Klaus, was machst du aktuell mit deiner Zeit?
Aber ich muss sagen, so viel Zeit habe ich gar nicht, ehrlich gesagt, weil wir seitdem wir zurückgekommen sind von unserer Tour Anfang des Jahres, Mitte März, haben wir eigentlich so vom Lockdown-Modus in den Kreativmodus geschaltet und haben da weitergemacht, wo wir letztes Jahr im Sommer aufgehört haben mit dem Songwriting und mit den Vorbereitungen für ein neues Album. Und insofern sind wir eigentlich ziemlich straight in diese neue Phase gegangen. Und das war eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke, ist ja auch schon wieder eine Weile her, hat sehr dazu beigetragen, dass diese doch für uns alle sehr herausfordernde Pandemie, dass man die nicht jeden Tag so an sich rangelassen hat, weil man einfach in seine eigenen kreativen Welten abtauchen konnte und im Studio mit den Jungs zusammen arbeiten konnte. Und das war ein sehr motivierendes Gefühl. Und ja, nichtsdestotrotz, die Welt hat sich verändert. Und wir haben Glück gehabt, dass wir ja eigentlich die letzten Jahre nonstop auf Tour waren. Und als wir jetzt Anfang des Jahres von Australien und Südostasien zurückkamen, war unser Plan für 2020, ein neues Album zu machen. Und ja. Insofern mussten wir außer neun Shows in Las Vegas, sondern eine sogenannte Residency, die mussten wir auf nächstes Jahr verschieben. Aber überlegt, dass wir Jahr für Jahr eigentlich auch so zwischen 50 und 70, 80 Shows gespielt haben in den letzten Jahren. Das wäre alles sehr, sehr viel komplizierter geworden. Aber diesmal waren es 9 Shows in Vegas und das war jetzt nicht so das Thema. Und wir konnten uns eigentlich fokussieren auf das neue Album und haben sogar dadurch ein bisschen extra Zeit gewonnen.
Und aber würdest du denn sagen, ich meine, so spurlos geht das ja auch an deiner Kreativität nicht vorbei, die ganze Zeit, die jetzt so mit der Pandemie, mit den Kontaktbeschränkungen, gerade noch vor 10.000 von Leuten auf der Bühne, jetzt darfst du niemanden mehr treffen. So dass, wie wirkt sich das auf deine Kreativität aus?
Na Gott, ein bisschen nimmt man, ich glaube, wie wir alle und auch alle, die so kreativ unterwegs sind und Songs schreiben, das eine oder andere fließt schon auch mit so ein bisschen in die Songs ein. Und bei mir war das so Anfang des Jahres, als ich gesehen habe, wie viele junge Musiker, Künstler so wirklich sehr kreativ wurden mit ihren Home-Konzerten. Das hat mich eigentlich sehr motiviert und angeturnt, selbst einen kleinen Beitrag für unsere Fan-Community zu machen und einen Song zu schreiben, der eben nicht so in dem Sinne des neuen Albums und erste Single und jetzt noch 10 Tage, 9 Tage, 8 Tage und jetzt kommt die neue Single. Also das hat damit null zu tun. Es war nur ein kleines Hoffnungszeichen im wahrsten Sinne des Wortes, Sign of Hope. Ein kleiner Song für unsere Fans. Einfach zu sagen, hey Leute, haltet durch, wir stehen zusammen und wir müssen aufpassen, dass wir alle gesund bleiben und hoffentlich gemeinsam durch diese sehr schwere Zeit kommen. Und insofern, ja, macht das schon was mit dir. Aber in dem Sinne, wie so viele junge Bands, die jetzt gerade ihr erstes Album veröffentlichen, die sich darauf gefreut haben, im Sommer Festival zu spielen, ihr neues und vielleicht erstes Album zu promoten, für die war das hammer, hammer hart. Und natürlich für die Crews und auch unsere Crew, die es gewohnt war, mit uns Jahr für Jahr wirklich eine feste Beschäftigung zu haben, worauf man zählen konnte, worauf man bauen konnte, feste Einnahmen, festes Einkommen, all das brach weg. Bei den jungen Bands und Künstlern ist das vergleichsweise sehr viel dramatischer natürlich, aber was unsere Crew betrifft, die auch seit Jahren mit uns unterwegs sind, ist das nicht anders. Da muss der eine oder andere dann überlegen, wie komme ich jetzt klar und hier und da hört man schon, dass einer sagt, ja gut, ich fahre jetzt nebenbei Taxi, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Ne? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr bitter und sehr, sehr schwierig. Also insofern im Sinne von, wir vermissen unser Publikum. Das vermissen wir natürlich auch, aber unser Plan war halt ein anderer, nämlich ein neues Album zu machen. Und wir haben die Bilder von unseren letzten Konzerten und so, von so vielen grandiosen Momenten, auch besonders im letzten Jahr, nicht auszudenken, wenn das letztes Jahr passiert wäre. Ich sage nur Rock in Rio zum Beispiel, ja, im November noch, und viele andere Shows, die wir im letzten Jahr gespielt haben, vor Hunderttausenden von Fans und wo wir so viel Spaß gehabt haben. Und trotzdem irgendwann einfach auch realisiert haben, okay, es wäre mal wieder Zeit für eine neue Setlist, es wäre mal wieder Zeit für eine neue Produktion, für eine neue Show. Aber um dahin zu kommen, musst du halt ein neues Album machen. Und allein dafür lohnt es sich. Und das ist eine Entscheidung, die wir eigentlich schon im Frühjahr 2019 getroffen haben, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir ein neues Album machen, dann wollen wir es aber auch richtig reinhängen. Und hoffentlich nochmal eine amtliche Platte zu machen, wo wir hoffentlich unsere Hard und Heavy Community mit erfreuen können. Und das war so die Ansage und das Ziel. Und insofern sind auch Anfang des Jahres 2019 auch schon einige Songs entstanden. Und der Punkt ist ja der, nach so vielen Jahren zu sagen, wir machen nochmal ein Album, ist ja eigentlich, du fragst dich ja immer, was wird dabei rauskommen und wie leicht oder auch schwer wird dir das fallen, Songs zu schreiben, neue Lyrics zu schreiben und, also das volle Programm. Und das war erfreulicherweise sehr, sehr positiv, dass ich eigentlich im Mai, Juni letztes Jahr, ja, das war schon, eigentlich war man so mittendrin und hatte so einen guten kreativen Flow. Und dann mussten wir aber abbrechen, weil wir eben für den Rest des Jahres auf Tour waren, ja. Und insofern war es jetzt schön, wieder zurückzukommen im März und zu sagen, okay, dann nehmen wir den Faden wieder auf und arbeiten an dem Album weiter. Und am Ende, wo sich jetzt diese Covid-19-Pandemie so Monat für Monat, auch jetzt nach dem Sommer, wo es so ein bisschen zurückging, aber wie man jetzt sieht, wie das wieder ansteigt, war es für uns eben ein großer Segen, dass wir kreativ arbeiten konnten. Mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren halt oder immer noch sind.
Ja, klar. Ja, ich meine, ihr arbeitet ja jetzt dann wahrscheinlich auch remote, auf Distanz. Wie kreativ kann man sein auf Distanz?
Ja, sagen wir mal so, die Songs sind ja alle schon weitestgehend im letzten Jahr entstanden oder jetzt im Frühjahr in der ersten Phase, wo, was Rudolf und mich betrifft, also interessanterweise haben wir diesmal komplett anders gearbeitet, nämlich normalerweise so viele Jahre, Jahrzehnte, weiß, Demos geschickt hat und ich habe mich hingesetzt, habe mir die Sachen rausgesucht, die ich für mich interessant fand und habe dann angefangen, Texte zu schreiben auf die Songs und habe versucht, das auszudrücken, was Rudolf mit seiner Gitarre sagen wollte. Diesmal haben wir es komplett anders gemacht. Das heißt, ich habe Lyrics geschrieben und wirklich habe da sehr, sehr früh mit angefangen und habe die Rudolf geschickt und habe gesagt, jetzt schreib mal einen Glück und ich hoffe mit ein paar richtig geilen und amtlichen Songs. Ja. Und das hat ihn wiederum, weil wir jetzt im Nachhinein gesehen haben, auch wieder sehr inspiriert und angeturnt, zu sagen, das mal ganz anders zu machen. Kriege jetzt Texte und lass mich davon inspirieren und schreib die Musik da drauf. Und das hat super funktioniert. Und war eine ganz neue, sozusagen neue Form nach so vielen Jahren, zu checken, was passiert. Und das war also für beide Seiten, das hat mir unheimlich Spaß gemacht, Texte zu schreiben und hatte meine Vorstellung auch für Songs. Der eine oder andere Song habe ich natürlich auch selbst geschrieben oder auch die Musik gemacht. Aber der Fokus lag schon drauf, ein Album zu machen, wo jetzt auch die beiden Gitarristen gefordert sind und im Vordergrund stehen und wo hoffentlich ein paar geile Abtempo, geile Rocksongs bei rauskommen. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das hatte jetzt mit Remote ja gar nicht so viel zu tun, weil wir in der Phase eh jeder eigentlich für sich arbeiten. Rudolf war in der Zeit in Thailand. Matthias und ich sind nach Hause geflogen von Singapur im März und Rudolf ist nach Thailand geflogen. Er hat da so ein kleines Domizil, wo er sich auch ein Studio eingerichtet hat. Und der hat dann da auch, glaube ich, eine sehr kreative Phase gehabt. Und ich habe halt zu Hause in meinem Studio weitergearbeitet und Matthias bei sich zu Hause. Und dann irgendwann, als erstmal zum einen die Songs mehr Gestalt annahmen und dann auch die Möglichkeit, dass wir ins Studio gehen. Und der Plan war ja ursprünglich nach Los Angeles zu gehen, zu Greg Fiedelman, unserem Producer. Da war der Plan, im Mai soweit zu sein mit den ganzen, mit dem Songwriting und Vorbereitungen, dann im Mai, Juni in L.A. das Album aufzunehmen, im Juli ein paar Shows zu spielen in Vegas und vielleicht im August nochmal nach Los Angeles zurück und nochmal das fertig zu machen, was man bis dahin noch nicht geschafft hatte. Ja, jetzt ist es November und ja, L.A. war aufgrund der Reisebeschränkungen sowohl in die eine Richtung als auch in die andere, war einfach nicht machbar, sodass wir hier einen Plan B hatten und der hieß Peppermint Park Studios in Hannover. Der Weg war nicht ganz so weit wie nach Los Angeles und insofern war es vollkommen okay und wir hatten Greg in der ganzen Phase der Pre-Production und Rehearsals und so weiter per Zoom dazugeschaltet und irgendwann waren auch die Reisebeschränkungen für Schweden und Polen und so weiter aufgehoben, dass Vicky und Pavel dann auch hier nach Hannover kommen konnten. Und wir uns Schritt für Schritt sozusagen durch diese etwas ungewöhnliche Situation immer weiter bewegt haben und eigentlich bis jetzt und bis Ende des Jahres eigentlich ein ganz gutes, ja, eigentlich schon mehr als ein Zwischenergebnis haben, worauf man aufbauen kann. Und wenn wir im Januar weitermachen, hoffen wir, dass wir das Album nächstes Jahr, und das hängt davon ab, wie sich die gesamte Situation entwickelt, ob wir tatsächlich im Mai, wie geplant, diese Shows in Vegas spielen werden oder ob es dann doch August wird. Und davon hängt auch so ein bisschen ab, wenn das Album released wird. Aber okay, ist klar, wir werden auf jeden Fall im Frühjahr damit fertig sein.
Ja, aber hast du ein bisschen Angst, so Zeit zu verlieren, um nicht mehr alle Pläne umsetzen zu können in der Zukunft?
Ja, wir, natürlich, besonders Rudolf und ich, wir werden ja alle auch nicht jünger. Ja. Und klar, das ist schon irgendwo, ich denke, man verdrängt das immer ein bisschen. Also wenn ich und wenn wir alle mit der Band zusammen sind und so, dann haben wir so unseren eigenen Kosmos, wo wir uns bewegen. Und da ist die Pandemie dann erstmal außen vor, obwohl wir auch sehr sensibel immer umgehen. Studio-Mitarbeiter und Engineers und der kleine Kreis, der da zusammenkommt und versuchen, dass wir nicht mit zu vielen Leuten im Studio aufeinander hocken. Mhm. Also das nehmen wir schon ernst. Aber es hat sich eine ganz gute Arbeitssituation so entwickelt, dass man eigentlich ein gutes Gefühl hat mit den Songs, die entstanden sind letztes Jahr und in diesem Jahr, dass wir nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, eben auch wieder dann bereit sind, auf Tour zu gehen und eben auch mit einem neuen Album. Und wir haben in den letzten Wochen eben auch viel über die Vergangenheit geredet, 30 Jahre Wind of Change und das Boxing. Ja. Und das fühlt sich gut an, aber es fühlt sich noch besser an, dass wir eben nicht nur über Songs sprechen, die 30 Jahre zurücklegen, sondern dass wir ganz konkret über ein neues Album sprechen. Und dass wir alle sehr motiviert sind, alle sehr viel Spaß haben, auch gerade auch mit Mickey und Pavel, die eine super Bass and Drum Funktion bilden zusammen, wo die Band im Studio, wo wir alle zusammengespielt haben und nicht so, wie wir es auch in der Vergangenheit oft gemacht haben, dass man die Sachen so scheibchenweise zusammengebaut hat, sondern diesmal ist die ganze Band im Studio, wir haben gesagt, wir wollen schon jetzt sehen, wie fühlt sich das an, wenn wir die Sachen live spielen. Und wenn sich das gut anfühlt, dann wissen wir, da sind noch ein paar richtig fette Live-Songs dabei. Und das haben wir gemacht. Und es macht einfach Spaß auch mit Mickey, der mit so viel Energie und Power und so hochmotiviert dabei ist. Macht einfach Spaß und ist sehr motivierend, so zu spielen. Klar, was dieses Jahr betrifft und nächstes Jahr, wenn es nächstes Jahr so weitergehen würde und wir erst im Herbst 2022 auf Tour gehen würden, dann würde ich das, was du eben gesagt hast, dann auch schon, würde das wie so ein dunkler Schatten schon so am Horizont aufziehen, dass wir natürlich auch älter werden und wie lange diese Reise geht, wer weiß das schon. Ja? Aber wir sind jetzt fit, wir fühlen uns gut. Cool. was die Band betrifft, was das Songwriting betrifft, was all das betrifft, was die Shows betrifft, die wir zuletzt gespielt haben, ist alles gut. Und wir hoffen, dass das noch eine Weile so bleibt, dass wir das noch abrufen können. Und natürlich mit jedem Jahr, was jetzt vergehen würde, ohne dass wir spielen können, macht es das nicht gerade einfacher. Das ist auch klar.
Aber du musst mir mal erklären, du sagst ja selbst, ihr seid nicht mehr die Jüngsten. Woher kommt der Bock, die Motivation, die Energie in eurem hohen Alter, andere Leute in eurem Alter, die sagen, puh, die letzte Phase meines Lebens ist angebrochen.
Oh Gott. Ja, ja. Ja, klar. Ja gut, also von dem Gedanken sind wir eigentlich weit entfernt. Ja. Und das hat damit eben zu tun, dass wir allein, wenn man gedanklich, und man kann es ja auf YouTube alles auch wunderbar nachverfolgen, die Tatsache, dass wir nach all den Jahren immer noch diese globale Bühne bespielen, dass wir so viele junge Fans auch haben, die in unsere Shows kommen, 3 Generationen, die Alten sind dabei, aber auch die ganz Jungen, das mischt sich ganz wunderbar und das ist sehr, sehr inspirierend und motivierend. Und da denkst du nicht so viel daran, du bist jetzt doch schon im Spätherbst, wenn nicht schon im Winter deiner Karriere unterwegs, obwohl das natürlich auch in gewisser Weise so ist, keine Frage. Ne? Aber die Gedanken tauchen nicht so schnell auf, weil einfach das Leben, was wir leben dürfen, das ist ja ein Riesenprivileg nach so vielen Jahren, dass wir überhaupt auf diesem Niveau unterwegs sind, dass wir uns aussuchen können, ob wir jetzt in Australien spielen oder in Nordamerika, jetzt wie gerade zuletzt in Südamerika. Das ist ein Riesenprivileg, aber es ist auch etwas, was uns sehr, sehr motiviert, was uns jung hält im Herzen. Ja, und tja, was treibt uns an und was ist der Fuel, der Sprit, der uns weiterhin, sagen wir mal, auch in dieser Spur hält? Ich glaube, auch das ist irgendwo nachvollziehbar und einfach zu beantworten. Nämlich, wenn man sieht, dass wir mittlerweile so um die 7,4 Millionen Fans auf Facebook haben, sozusagen unsere eigene Scorpions Community, 1,6 Millionen auf Instagram, was ja auch ein sehr junges Medium ist. Ich habe gerade jetzt gesehen, bei Spotify war so ein Ranking der meistgespielten, musst du mal googeln, kam jetzt erst vor ein paar Tagen, glaube ich, der meistgespielten Hard- und Heavy-Bands. Da waren Linkin Park waren auf Platz 1, ja. Auf Platz 2 waren Kiss und auf Platz 3 waren Scorpions. Und danach, irgendwie 20 Plätze weiter, tauchte irgendwann Motley Crue auf oder irgendjemand. Ich würde sagen, not too bad, 2020. Und du guckst da drauf und sagst, wow, wie cool ist das denn? Also, das heißt einfach, da sind sehr viele Fans da draußen. Und das ist eben die Community, mit der wir es zu tun haben. Und auch darüber hinaus, wenn es zu Konzerten kommt. Und das ist schon sehr, sehr inspirierend. Und zu sagen, okay, Leute, wir machen noch mal ein amtliches Album. Cool. Da steckt auch ein gewisser Ehrgeiz dahinter. Und du weißt es ja am besten, dass es da immer noch viele gibt, die sagen, ja, die Scorpions, das ist jetzt so eine Hausfrauenkapelle irgendwie und. So ein bisschen ist da, haben wir uns, was das betrifft, auch, und das ist natürlich auch schon viele Jahre zurück, oder, aber man hat sich immer so ein bisschen bei der Ehre gepackt gefühlt. Ja? Und hat gesagt, okay, Leute, euch zeigen wir es nochmal. Ja? Und das schwingt auch so ein bisschen mit drin, zu sagen, ihr werdet überrascht sein. Aber das ist das, was die Scorpions 2020, 2021 machen. Und wir sind immer noch mit sehr viel Herzblut dabei und haben auch nicht vergessen, wo wir herkommen.
Ja, das finde ich ganz cool. Ich muss auch sagen, dass es, wenn du, egal mit welchem Musiker du sprichst, die meisten Musiker mögen die Scorpions. Also vielleicht nicht unbedingt die neueren Platten, aber alle 80er Platten durch die Bank weg. Ist egal, wen du sprichst, die Leute mögen die Scorpions. Und ihr seid jetzt seit über 50 Jahren unterwegs. Hat es dir jemals was bedeutet, dass die Scorpions neben, sag ich mal, einer ganz kleinen Handvoll Bands als deutsche Band diesen internationalen Erfolg hatte?
Ob mir das was bedeutet, dass wir als deutsche Band diesen internationalen Erfolg
haben? Ja, dass ihr genannt werdet und Rammstein und das war's.
Natürlich, das ist irgendwo auch das Herzstück unserer Geschichte. Ja? Denn wir hatten ja noch ganz andere, wir mussten noch einen ganz anderen Anlauf nehmen, Anfang der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre, dann als es wirklich, als wir dieses Setup hatten, auch zusammen mit Dieter Dirks und gesagt haben, okay, wir sind deutsche Band und wir singen und arbeiten mit englischen Lyrics und diese Herausforderung und dann zu sagen, okay, wir sehen uns als internationale Band, das ist da, wo die Reise hingeht. Und diesen Zuspruch haben wir ja sehr früh gekriegt mit Konzerten in Benelux-Ländern hier, Frankreich, Belgien, Luxemburg, so die ersten Schritte in Liège und irgendwelchen kleinen Clubs und so weiter. Und das internationale Feedback und nicht zuletzt aus England 1975, als wir im Marquis gespielt haben in London und die Leute gesagt haben, oh wie geil, Blitzkrieg, Rock'n'Roll, die Deutschen sind wieder da. aber das Feedback war sehr positiv und wir haben uns bestätigt gefühlt. Ja? Mit allen Schwächen, die wir natürlich auch hatten. Und natürlich ist es für jemand, wo Englisch nicht deine Muttersprache ist, sich an englischen Texten zu versuchen und so, das war immer eine Herausforderung. Das ist, meine ich, heute leichter geworden, obwohl wir sicherlich bei all den Millionen Interviews, die wir so machen im englischsprachigen Raum, ja, na klar, immer noch unseren Akzent haben und. Der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist halt so. Aber dafür müssen wir uns nicht verstecken. Und das ist, sagen wir mal, auch gerade da, wo wir denn besonders in den 80ern so erfolgreich waren, nämlich in den USA, war das eher ein Plus als ein Minus. Ja? Wir waren auf einmal Exoten. Wir waren Exoten in einer und wurden Teil einer internationalen Rockfamilie, weil wir schon 1982 beim einem der größten Festivals in den USA, beim Ass Festival, als Co-Headliner mit Van Halen, alle in Grund und Boden gerockt haben. Und da hat keiner gefragt, wo kommen die jetzt her? Aus Hannover? Nein. Die Frage stellte sich nicht. Die Frage stellte sich jeden Abend aufs Neue, nämlich auf den größten Bühnen dieser Welt und ab 84 oder schon ab mit dem Album Blackout, was auch in den USA ein Millionenseller war. Und wir als Headliner die größten Arenen ausverkauft haben und Bands wie Bon Jovi und Def Leppard, Iron Maiden, viele andere bei uns im Vorprogramm unterwegs waren in den USA. Ja, und das war der Weg, den wir gemacht haben. Und das war zuallererst mal eine riesen Herausforderung. Ja? Und dass wir so auch in diesem kollektiven Musiker-Memory, dass wir da so verankert sind bei vielen in den nachfolgenden Generationen, die von unserer Musik inspiriert wurden, das ist schon eigentlich eine Geschichte, die eigentlich unglaublich ist. Ja? Aber sie ist wahr.
Aber andere Bands wären ja, also 80er Jahre, euer mega einsetzender Mega-Erfolg, andere Bands wären dran zerbrochen. Warum ihr nicht?
Weil einfach die Chemie stimmte und weil natürlich auch 1982, will jetzt nicht schon wieder die Geschichte erzählen, als ich meine Stimme verloren hatte. Die ist
schon, die kenne ich ja schon.
aber sie ist trotzdem, sie war eine Zäsur, sie war eine ganz klare Zäsur, wo ich gesagt habe, macht alleine weiter, für mich, that's it. Und es war der stärkste Beweis, dass Freundschaft nicht nur ein Wort ist, sondern das war die Grundlage, das Fundament dieser Band. Und da hat es sich bewahrheitet. Und insofern wurde diese für mich persönliche Tragödie wurde zu einem Triumph. Nämlich als die Stimme wieder da war, als Blackout ein Welterfolg war, und ich mich im Jahr 2020 immer noch auf meiner längsten Zugabe meines Lebens befinde. Und das nie vergessen habe. Ja, und das hängt auch damit zusammen, dass die Band nicht auseinandergefallen ist. Damit hängt zusammen, dass ich nicht irgendwann auf dem Höhepunkt unserer großen Erfolge gesagt habe, jetzt muss ich ein Soloalbum machen. Ja. Das war für mich nie ein Thema. Ich habe mich immer in diesem Verbund, und Scorpions war immer ein Team, und ich habe mich immer als Teamplayer empfunden. Und natürlich, wenn ich irgendwann gesagt hätte, ich mache jetzt ein Soloalbum, weil ich der Meinung bin, ich kann das alleine auch. Das sind ja alles diese Egos, die in so einer Bandgeschichte immer eine große Rolle spielen und die auch oft dazu führen, dass Bands auseinanderfliegen. Ja? Das hat es bei uns nie gegeben. Wir haben immer, jeder in der Band hat immer das Beste, was er einbringen konnte, in die Band eingebracht. Und das hatte immer Priorität. Mal davon abgesehen, dass, selbst wenn ich es gewollt hätte, auch nie wahrscheinlich genug Zeit geblieben wäre, noch ein Solo-Projekt zu machen, weil wenn das Album fertig war, waren wir direkt wieder auf Tour und haben hunderte von Konzerten im Jahr gespielt, auf der ganzen Welt. Und haben vor ein paar Jahren noch einen neuen Markt erschlossen, nämlich Australien. Und haben so viel Freude da unten und so viele neue Fans gefunden. Also das ist halt wirklich auch eine Qualität der Band, dass wir nicht vergessen haben, wo wir herkommen, dass wir immer noch motiviert sind, dass wir immer noch mit Leidenschaft daran gehen und sagen, okay, in Australien sind wir noch ein unbeschriebenes Blatt, irgendwie nach so vielen Jahren, weil das so lange gedauert hat, bis wir da wirklich jetzt auch in den Arenen da unterwegs sind. Aber das machen wir nochmal. Das ist nochmal ein Ziel für uns, das zu packen. Wir wollen nochmal in China spielen, wollen nach Vietnam. All das haben wir in den letzten Jahren verwirklicht. Aber ich glaube, die größte Herausforderung und die eigentlich zeigt, was nach all den Jahren in dieser Band immer noch steckt und wo das Herzblut ist, ist einfach zu sagen, wir machen jetzt nochmal ein neues Album. Weil die Möglichkeit, damit irgendwas Mittelmäßiges nochmal abzuliefern, die ist ja, kann man ja auch nicht vom Tisch wischen. Wer weiß das schon? Wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt nochmal, wer weiß schon, ob das wirklich eine hammermäßige Geschichte wird? Oder wir, sagen wir mal, unsere eigene Geschichte damit am Ende der langen Reise nochmal, dass die Leute sagen, na gut, das hätten sie auch schenken können. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Und das nochmal anzunehmen und zu sagen, okay, Jungs, das machen wir. Wir machen nochmal ein neues Album. Und das ist wirklich eine Qualität in der Band, die spricht eigentlich Bände. Und das hat mit Leidenschaft zu tun, das hat mit Liebe zu tun, dass man immer noch Spaß daran hat, das zu machen, was wir machen. Und aber ich gebe dir recht, die Jahre laufen so dahin und jetzt mit der Corona-Pandemie, da möchte man wirklich nicht noch mehr Zeit verlieren in dem Sinne, weil wir natürlich, wenn wir nächstes Jahr wieder auf Tour gehen, dann sind wir ein Jahr älter und man kann halt nur hoffen, dass wir alle gesund bleiben, dass wir fit bleiben. Und das gilt aber auch für unsere Fans. Da sind auch viele, die ja auch mit uns in die Jahre gekommen sind und die trotzdem immer noch ihre Lieblingsbands sehen wollen. Und die wollen wir auch nicht enttäuschen, sondern wollen denen auch richtig amtliche Performance bieten und sagen, okay, wenn wir wiederkommen, dann mit einem neuen Album, neue Songs in der Setlist. Und wir lesen das auch auf Facebook. Come on, Scorpions. Wie viele Jahre seid ihr jetzt mit dem gleichen Set unterwegs? Ne? Und ihr habt so viele geile Songs und. Also man will sich einfach nochmal erneuern. Und heute geht es ja mehr darum, wenn man sagt, wir machen ein neues Album, geht es ja nicht darum, Millionen Platten zu verkaufen. Platten gibt es ja gar nicht mehr. Aber selbst CDs sind ja schon...
Ist ja Werbung. Ja, ist reine Werbung.
Warum macht man das? Also man macht es, wir machen es zuallererst, weil wir wissen, dass wir es können. Und weil wir das Gefühl haben, dass wir uns selbst damit nochmal wieder verjüngen, dass wir uns selbst so eine Frischzellenkur geben, für die nächste Tour neue Songs zu spielen und hoffentlich unsere Fans glücklich zu machen, dass sie sagen, Jungs, das hätte man nicht gedacht, Respekt.
Aber Klaus, wenn du sagst, dass du auf Facebook und sowas mitlest, seid ihr nicht eigentlich so weit, sage ich mal, dass ihr über jede Kritik erhaben seid und euch das völlig egal ist, was die Leute sagen?
Ja, kann man so sehen. Na klar, sicher. Was heute schön ist, dass man im Internet, obwohl man ja auch nicht nur positive Stimmen, da gibt es ja auch Kritik hier und da, ist ja ganz klar, auch normal. Und da haben wir eigentlich Glück gehabt bis jetzt, dass wir nicht durch zu viele Shitstorms durch mussten. Aber es ist heute weitaus angenehmer, die Stimmen und die Reaktionen der Fans 1:1 zu erleben oder auch den einen oder anderen Podcast zu machen. Oder auch wie jetzt, dass man per FaceTime oder per Zoom mit das ist besser und hat eine ganz andere Gewichtung, als wenn man früher in irgendeiner Stadt gespielt hat und am nächsten Tag hat der Chefschreiber von irgendeinem Käseblatt in irgendeiner Kleinstadt die Band verrissen von vorn bis hinten und seine persönliche Meinung da zum Besten gegeben, wo man gesagt hat, große Güte, und jetzt haben wir so eine schlechte Kritik hier gekriegt, ja, und das hat ja damals an so einer jungen Band hat das ja wirklich genagt, ja.
Ja, immer noch, ja, an allen jungen Bands.
Und deswegen, man nimmt es auch heute noch, könnte man, und ich denke, man geht auch sehr viel gelassener mit um, aber es ist ein anderes Feedback, was sehr viel breiter aufgestellt ist und was im Gegenteil, wenn irgendeiner einen Blödsinn im Internet schreibt, da gibt es gleich ein paar Tausend, die darauf antworten und sagen, wie kannst du so einen Scheiß schreiben, ne?
Ja, genau. Wind of Change, diese Theorie, da hast du auch drüber gesprochen, dass die CIA den Song geschrieben hat, was ja dieser der US-Journalist Patrick Redden O'Keefe behauptet, da hast du auch schon mal dich zu geäußert. Die Geschichte müssen wir nochmal aufrollen.
Also, was soll ich dazu sagen? Ne?
Es Sag ist, einfach.
Ich habe laut gelacht, als der Patrick Redden O'Keefe mich damit konfrontiert hat, Anfang des Jahres, beim Interview, für das er unglaublicherweise von New York extra zu mir nach Hannover gekommen ist.
Aha.
Das fand ich schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich wusste natürlich nichts von diesem Podcast. Und ich hatte auch keine Ahnung, um was es wirklich geht. Ja. Aber wir haben uns getroffen und haben ganz normales Interview gemacht. Und irgendwann kam die Frage, Klaus, weißt du eigentlich, dass es Stimmen gibt, die behaupten, nicht du, sondern der CIA hat Wind of Change geschrieben? Ich habe laut gelacht. Ich habe wirklich laut gelacht. Und wusste für den Moment auch nicht, wie ich das einordnen sollte. Hab dann aber sehr schnell gemerkt, dass er es ernst meint. Ja. So irre, wie das war, dieser Gedanke. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass er es ernst meint und bin sehr schnell zu dem Gedanken gekommen, dass, wenn das wahr wäre, ja, es wird doch, egal wer den Song geschrieben hat, es würde nur eins unterstreichen, ganz fett, nämlich die Power von Musik. Ja. Und das fand ich natürlich eigentlich ein nachvollziehbarer Gedanke, weil ich es ja selber weiß, was wir erlebt haben in den 80er Jahren in Leningrad und Moskau, wie die Welt sich verändert hat vor unseren Augen. Und insofern, wenn es tatsächlich so wäre, wäre es ja grandios zu sehen, dass Musik tatsächlich die Power hat, die Welt zu verändern. Ja? Nur wäre es mir nie in den Sinn gekommen, sowas zu behaupten. Ja? Mhm. Aber wenn er sagt, der CIA hat das geschrieben, um die Sowjetunion im Kommunismus zu stürzen oder den Prozess zu beschleunigen, das war ja der Gedanke dahinter. Das ist ja so abgefahren und so unglaublich, wenn ich das jemals irgendjemand geäußert hätte, hätte gesagt, jetzt hat er totalen Verstand verloren.
Aber wie hat er das denn untermauert? Also wie hat er diese Theorie denn untermauert?
Bitte?
Wie hat er die Theorie denn untermauert?
Nein, ich habe die Theorie nicht untermauert. Ich bin nur so weit gegangen, dass ich gesagt habe, wenn es denn tatsächlich so wäre, beweist es einfach nur die Power von Musik. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, und das habe ich ihm auch gesagt, du sagst mir gerade nichts anderes als das, du hast 30 Jahre lang gelogen. Ja?
Ja.
Du hast 30 Jahre den Leuten erzählt, du hast diesen Song geschrieben. Das stimmt gar nicht. Da waren ganz andere am Werk. Und das war kein Song, der aus dem Herzen kam, sondern das war kalte Propaganda. Ja? Und das ist schon eine Stelle, da tut es schon ein bisschen, wenn man den Gedanken weiterverfolgt. Und er hat ja auch selbst, er war für Interviews in Moskau und in der Ukraine, in Kiew. Und er hat Fans damit konfrontiert und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, der Song ist gar nicht von Scorpions. Den hat die CIA geschrieben, nämlich als Propaganda. Und das fanden die Leute gar nicht komisch. Die haben da sehr viel aggressiver drauf reagiert als ich, der in dem Moment, als ich mit dieser Frage konfrontiert war, eigentlich nur versucht habe, für einen Moment das einzuordnen. Vielleicht wäre irgendjemand anders ausgeflippt und wäre schreiend aus dem Zimmer gerannt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mir war schon klar, dass der Typ kein Spinner ist, sondern ein ernstzunehmender Journalist, nämlich jemand, der unter anderem für einen New Yorker schreibt und so weiter, ein wirklich hoch angesehener Investigativjournalist, so dass ich da schon gucken muss, wie gehst du da jetzt mit um, ja? Und ich glaube, am Ende hat er das noch so eingeordnet.
Okay.
Und mir war ja nicht klar, dass da ein 8-teiliger Podcast raus wird. Ja?
Wirklich? Der, okay.
Der noch dazu weltweit mega erfolgreich geworden ist in diesem Jahr. Und der, das Letzte, was ich gehört habe, wahrscheinlich verfilmt werden wird. Ja. Ja? Also.
Bin ich mal gespannt, wer dich spielt.
Da bin ich auch gespannt. Aber es ist eine verrückte Geschichte, ja. Und trotzdem fand ich es erfreulich zu sehen, dass auch hier in Deutschland, obwohl ja auch viele Medien darüber berichtet haben, es war ja nicht zu übersehen, das Thema, trotzdem, als es darum ging, dass wir das Boxset veröffentlicht haben, um 30 Jahre Wind of Change eben auch zu würdigen irgendwo. Und da waren es auch die Amerikaner, die gesagt haben, Leute, das ist so ein ikonischer Song, das müsst ihr einfach eben auch würdigen, wie andere Alben auch, wenn die 20, 30 Jahre oder was, dann wird ja immer was gemacht. Und das ist ein besonderer Song, der verdient einfach auch eine ganz besondere Würdigung. Und das haben wir gemacht. Ja. Und im Rahmen der Veröffentlichung und auch die Interviews, die wir gemacht haben, war eben diese CIA-Geschichte eher eine Fußnote, die meisten Leute auch richtig eingeordnet haben. Und wir leben natürlich auch in Zeiten von Verschwörungstheorien, ja, und wo natürlich nicht wenige da draußen gerne diese Geschichte glauben würden und sagen, das ist ja viel spannender, als wenn der Klaus Meiner erzählt, er hat diesen Song bei sich zu Hause in seinem Homestudio geschrieben. Das ist ja hier eine ganz andere Geschichte und da sind nicht wenige, die das nur zu gerne glauben würden. Aber auch für die Metal Hammer Fans nochmal, es sind Fake News und der Song ist kurz nach dem Moscow Music Peace Festival im September 89 entstanden und ohne die Mitarbeit der CIA.
Cool, Fake News. Zwei Sachen hätte ich noch, Klaus, und zwar dein Verhältnis zur Stadt Hannover, das musst du mir mal erklären.
Ich glaube, wir waren alle schon so früh so viel unterwegs, sozusagen, ja, das passt nicht so ganz, der Skorpion hat das Nest verlassen, hätte ich fast gesagt. Aber diese Band, wir sind Flügge geworden und sind draußen in der Weltgeschichte unterwegs gewesen, sodass dieses Zurückkommen nach Hannover, das war so unser Nest, das war so unsere Homebase, hier hat alles angefangen, hier hatten wir unsere Familien, unsere Freunde, dann Mitte der 80er sind dann eben auch, oder davor auch schon bei Rudolf, dass Kinder geboren wurden, dass Kinder da waren, also Familie. Und es gab immer genügend gute Gründe, da auch dabei zu bleiben und zu sagen, auch wenn wir jetzt mega erfolgreich in den USA sind, müssen wir jetzt nicht nach Kalifornien ziehen, ja, sondern wir sind hier geblieben. Und das war für uns immer auch was Heilsames. Wir hatten hier mal einen Boden unter den Füßen, den man da draußen, besonders wenn man auch die Kollegen in Hollywood beobachtet hat und was da passiert ist, all die Dramen, die sich da abgespielt haben. Es ist schön, da zu spielen und es ist schön, da auch mal für eine Zeit zu sein und am Album zu arbeiten und so. Und das haben wir ja auch oft gemacht. Aber da zu leben, ist nochmal eine andere Sache. Und wir haben eben auch die Downside gesehen und wir waren so oft und so viel und so lange in den USA auf Tour, dass wir immer irgendwann an einem Punkt kamen, wo man, ich will nicht sagen Heimweh. Das waren mir die Kollegen von Def Leppard, als wir mal ganz am Anfang mit Ted Nugent als Headliner, wir waren Special Guest, glaube ich, oder wir waren Headliner und Def Leppard waren unser Special Guest. Auf jeden Fall morgens kam ich in so einen Kaffeeshop im Hotel und die Jungs, ja, und ganz alle sahen alle ganz traurig aus. Ah, Jungs, was ist los? Was geht ab? War eine geile Show gestern. Super. Und oh, we are homesick. We want to go back to Sheffield. Ja. Also dieses Heimweh, das gab es schon unterwegs. Aber es war bei uns nicht wirklich heimwehmäßig ausgeprägt, könnte ich nicht sagen, sondern wir haben uns immer sehr wohl gefühlt, wenn unser Lebensmittelpunkt der Tourbus war und wir waren unterwegs. Und trotzdem war es ein gutes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen, coming home, und einfach wieder die Batterien aufzuladen und im Freundeskreis und so weiter einfach oder mal ein ganz normales Leben zu leben und nicht so der Rockstar-Zirkus und die großen Limousinen und die Tourbusse und die Bodyguards und all das, was dann im Laufe der Karriere immer mehr dazu kam. Privatflieger, Private Jets und so, das ganze volle Programm. Alles sehr schön und macht auch alles viel Spaß, keine Frage. Wir haben das Leben immer geliebt on the road, und aber wir haben es auch alle, glaube ich, gebraucht, dass wir einen Platz haben, wo wir wieder zu uns selbst finden. Und nicht zuletzt deshalb, ja, viele Songs, die haben ja das reflektiert, was wir da draußen erlebt haben. Zoo, Big City Nights, Rock You Like a Hurricane, das sind alle Songs, die waren inspiriert von unserem Leben on the road in Amerika.
Aber Coming Home.
Geschrieben haben wir es am Ende hier.
Okay.
Und deswegen war das auch immer ein guter Nährboden für Kreativität, ob man es glaubt oder nicht. Es war einfach so. Aber wir haben uns natürlich all die Songs, die wir geschrieben haben, all das, was im kreativen Austausch stattfand, das kam, das ist uns ja nicht so zugeflogen, sondern es war all das, was wir reflektiert haben, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben. Und das war ein übervolles Leben an Eindrücken, Erlebnissen. Es war einfach fantastisch, ja. Aber es war trotzdem gut, zurückzukommen. Und das ist auch schon der Bezug zu Hannover. Es ist ja nicht so, weil ich das Rathaus so schön finde oder den Maschsee, wo Hannover 96 unterstütze ich mit ganzem Herzen, keine Frage. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder in der ersten Liga durchstarten. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Und wir wollten unsere Familien auch nicht in irgendein Ghetto verpflanzen, nach Kalifornien oder irgendwo hin oder nach Florida, in so ein schönes, wohlbehütetes Ghetto. Und wir hätten gesagt, okay, tschüss Familie, jetzt wir müssen wieder los, wir spielen jetzt in Dortmund.
Ne? Ah, okay. Dann
macht keinen Sinn.
Ja, okay, das verstehe ich. Aber letzte Frage dazu dann und überhaupt, musst du mir noch einen Lebenstipp geben. Wie hast du es dann geschafft, in dieser turbulenten internationalen Starzeit so lange mit deiner Frau zusammen zu bleiben? Jetzt, glaube ich, fast 45 Jahre oder schon länger, ich weiß es gar nicht genau.
Ja, 47.
47, wow. Glückwunsch.
Ja. Ja. Danke. Ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich die Liebe meines Lebens schon in meinen jungen Jahren getroffen habe, bevor dieser ganze Erfolg kam. Und dass wir einfach durch gute und schlechte Zeiten einfach zusammengegangen sind. Und so eine lange Reise, da geht man ja auch mal durch ein tiefes Tal. Das gehört einfach dazu. Und wenn man dann so einen starken Partner an seiner Seite hat, dann weiß man das sehr zu schätzen. Ja? Und diese Momente gab es ja auf unserem langen Weg und gar keine Frage. Und wenn du da weißt, dass du jemanden an deiner Seite hast, mit dem du wirklich durch dick und dünn gehen kannst, ist das ein großes Geschenk.
Super, Klaus. Ich glaube, das sollte reichen. Ich sage vielen Dank für das offene und tolle Gespräch. War super, wie immer. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht und wann mit dem neuen Album und mit der nächsten Tour, mit Shows etc. und hoffe, dass du gesund bleibst.
Thorsten, ich bedanke mich. Vielen Dank. Das Gleiche. Pass auf dich auf. Bleib gesund und munter.
Dankeschön. Und
ich hoffe, auf ein gutes Review bei Metal Hammer.
Selbstredend, das weißt du doch. Das schneiden wir raus.
Okay.
Alles klar. Danke dir.
Okay, Thorsten. Vielen Dank. Ne?
Danke. Tschüss.
Tschüss.
So, das war ja eine ganze Menge, was Klaus zu erzählen hat. Ich habe mit ihm am Computer gesessen, er in Hannover im Wohnzimmer ganz entspannt. Ich unentspannt in meinem Wohnzimmer. Nein, war ein super Talk. Also ich fand sehr offen, sehr sympathisch, sehr informativ. Freue mich drauf. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe so richtig Bock gekriegt, ältere Scorpions-Alben, die ich früher immer auf Kassette als Schüler gehört habe, auf dem Weg in die Schule, habe ich Bock drauf, so die 80er-Scorpions mir anzuhören. Selbst die Hymne
würde ich ja nochmal pfeifen. Und so, wenn er sagt, er hat nochmal richtig Lust, Gas zu geben, 2021, da so, ganz ehrlich, ich freue mich so drauf, was das Album bringen wird. Ich glaube, dass die älteren Herrschaften wirklich den Jungen noch so einiges zeigen können.
Da hoffe ich drauf.
Du hoffst?
Sollen sie uns den Hintern, sollen sie uns den Hintern versohlen?
Du hoffst und du glaubst die ganze Zeit, das ist wirklich schön.
Klar. So. Ja, ich bin...
Jetzt wolltest du
das noch... Das hatten wir doch schon mal. Ich bin der Positive von uns beiden.
Du bist der Auflöser. Du wolltest noch was auflösen.
Ich bin der Auflöser,
aber richtig. Aber du darfst dich nicht selbst auflösen.
Ich versuch's. Wir hatten noch was aufzulösen. Und zwar das große Geheimnis um den Titelsong unseres kleinen Podcasts. Was haben die Leute geglaubt? Es könnte Metallica sein. Es könnten, was, Obituary?
Obituary, ja.
Obituary sein. Nichts von beiden, obwohl wir beide gefragt hatten, aber...
Aber warum sollen wir das
Sachen
jetzt,
eingeschickt?
Warum soll das
jetzt sie erzählen? Haben dann Sachen eingeschickt, die waren nicht so gut einfach, was die geschickt hatten. Wir hatten dann was anderes im Angebot, und zwar von einem Kumpel von dir.
Kumpel. Japanische Kampferspiele, haben sie gesagt, ist es. Was noch? Kassierer, was haben wir denn noch gehabt?
Wirklich?
Ja,
das habe ich nicht gehört.
Alles Mögliche, aber ist ja alles nicht wahr. Wollen wir das jetzt wirklich erzählen?
Willst du länger ein Geheimnis daraus machen? Nein, haus raus. Lass
es aber Geheimnisse machen doch nur Spaß, wenn man sie hütet. Nicht?
Ja, aber ein bisschen Offenheit und Transparenz ist auch wichtig.
Aus dem thüringischen Wald, aus dem Dunkel kam er daher. Der Sound der Zukunft. Es leuchtet uns sehr. Ein Musiker, der wirklich jedes Instrument beherrscht. Stimme, Schlagzeug, Gitarre, Piano, / Keyboard, ein Allround-Künstler, der anderen Leuten auch das Spielen beibringt, ein Mensch, der mehrere Bands gleichzeitig führen kann, der für unfassbare Hymnen gesorgt hat, auch ein paar Underground-Hymnen sind dabei, hat uns persönlich dieses Intro geschrieben. Und zwar dieser Mensch...
Klaus meine.
Klaus hat's... Nee, die CIA...
Ah, ja. Stimmt.
Die CIA aus dem thüringischen Wald. Nein, und zwar dieser junge Mann, ein im Underground höchst erfolgreicher junger Mann, heißt Alan B. Constance, seines Zeichens Sänger von The Vision Bleak, Sänger von Ewigheim, Sänger von Owl, Schlagzeuger von Empyrium und Schlagzeuger von, das vergesse ich immer, Marien... Oder war Sänger bei Marienbad? Ich weiß gar nicht mehr. Etc., etc. Auf jeden Fall Thüringens Finest, kann ich euch sagen, hat uns das geschrieben. Und das ist so ein bisschen wie das Triple Trash, wie die Triple Trash Street Erkennungsmelodie von MTV. Niemand wird sie jemals toppen können, weil es das beste Podcast-Intro aller Zeiten ist. Durchsage
aller
Ende. Aller Zeiten. Vielen Dank, LNB Konstanz, an dieser Stelle.
Vielen Dank dafür, auf alle Fälle. Und abgefahren, er hat mehr Bands als ich Unterhosen. Nicht schlecht.
Er hat mehr Bands als du. Saubere Unterhosen, wolltest du sagen.
Auch. Das fällt dir beides zusammen oft.
Unangenehm.
So, mit diesen weihnachtlichen Worten wollen wir uns verabschieden für dieses Jahr.
Genau, kommt gut rüber.
Oder fällt dir noch was ein?
Mir fällt immer was ein, weil ich das... Das ist so ein bisschen wie...
Reden. Das ist das Schlimme daran.
Ja.
Auf jeden Fall. Es hört einfach nicht auf.
Es hört nicht auf. Das Z hört nicht auf. Auf jeden Fall, kommt gut rüber. Immer positiv denken. Kopf hoch. Stay metal.
Bis nächstes Jahr.
Cheers.